Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Wie können wir Fake-Bewertungen im Netz erkennen, entlarven? Natürlich an der Sprache, an dem, was da geschrieben wird, klar. Je nachdem, wie wortgewandt man schreibt, hat man direkt ein Bild von der Person, die die Bewertung des Hotels, des Restaurants oder des Arztes geschrieben hat, vor Augen. Ja, und manche übertreiben es auch.
Es gibt auch Täter, die extrem egozentriert schreiben. Da hast du immer nur ich, mein, mir. Ja, der würde ja am liebsten eine anonyme Botschaft auch noch unterschreiben, weil sein Ego so groß ist. Und im Gegenzug gibt es welche, die eben genau das nicht tun.
Leo Martin ist Sprachforensiker und er hilft uns heute, die Fakes unter den Bewertungen im Netz zu erkennen. Außerdem reden wir über Rettet die Bienen in Bayern, das erfolgreiche Volksbegehren und was es für die Landwirtschaft und für die Bauern bedeuten könnte. Die Umweltverbände haben ja schon genügend Unterschriften gesammelt.
Die Umweltverbände haben jetzt eine gute Position. Sie können damit drohen, dass sie einen Volksentscheid herbeiführen. Also muss sich die Landwirtschaft, muss sich die Landesregierung ordentlich bewegen.
Die Politik muss also was machen, sagt Umweltexperte Werner Eckert. Und aus Bayern kam damals auch, wir erinnern uns, das Nichtraucherverbot. Könnte also durchaus Erfolg haben, das Ganze. Und es wird Fußball gespielt in dieser und nächster Woche, die Champions League. Der Spieler Axel Witzel vom BVB sagt, die Premier League, also die Liga, aus der die Gegner der deutschen Vereine kommen, die sei total überbewertet. Ob das stimmt, das klären wir heute an diesem 13. Februar. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir reden über Bayern. Bayern hat nämlich ein Bienenproblem, sind nämlich zu wenig Bienen wohl dort. Die müssen gerettet werden, findet die ökologisch-demokratische Partei ÖDP und hat ein Volksbegehren gestartet. Die Grünen und viele anderen haben sich angeschlossen und weil das so viele sind mittlerweile, über 10% der Wahlberechtigten in Bayern, hat sich gestern eine der Initiatoren, Agnes Becker von der ÖDP, gefreut.
Wir von der ÖDP sind wirklich ganz, ganz, ganz glücklich, dass wir jetzt mit diesem großen Bündnis diese irre Hürde von 1 Million übersprungen haben. Das ist ganz toll und wir freuen uns wie irre.
Jetzt will Ministerpräsident Söder einen runden Tisch dazu veranstalten, damit ihm die Sache nicht komplett aus dem Ruder läuft. Von 2030 an sollen mindestens 30% der Anbauflächen in Bayern ökologisch bewirtschaftet werden. So will es nämlich die Initiative. Ich habe darüber heute mit Werner Eckert, dem SWR, aus der SWR Umweltredaktion gesprochen. Ja, und ich wollte erstmal wissen, was denn die wichtigsten Punkte sind bei ökologischem Landbau.
Na, das ist mal der Verzicht auf synthetische Pflanzenschutzmittel und sogenannten Mineraldünger. Das ist das eine. Das andere ist eine andere Fruchtfolge. Das bedeutet mehr Vielfalt auf dem Acker, ganz banal gesagt. Das sind wohl die wichtigsten Punkte, die da zum Tragen kommen.
Also weniger Pestizide und Pflanzenvielfalt, sind das Punkte, die leicht umsetzbar sind?
Nein, das ist nicht so. Und deswegen wird das auch ganz spannend werden, wie die Umsetzung aussieht. Denn man kann wahrscheinlich nicht die Bauern zwingen, biologisch zu wirtschaften. Das wäre auch unklug, wenn man so will. Es bedeutet schon Minderertrag und der wird eigentlich nur wettgemacht durch höhere Preise für die Ware. Und das bedeutet, ich muss die Produkte als Bioware auch verkaufen können. Wenn das nicht geht, geht es nur auf dem Weg, dass die Bauern entschädigt werden für ihren Mehraufwand für diese Wirtschaftsweise. Und das ist sicherlich das, was am Ende des Tages bei rauskommen wird. Denn es zeigt sich leider, dass die Verbraucher nicht in einem großen Umfang Bioware auch wirklich abnehmen und dafür mehr Geld hinlegen. Ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass die Bauern Geld dafür kriegen, dass sie konkrete Maßnahmen machen zur Pflanzenvielfalt, zum Beispiel Feldraine wieder sehr viel breiter ohne Chemie lassen, sodass dort zumindest Wildkräuter wachsen können.
Kritik gegen dieses Volksbegehren kommt vor allem vom Bayerischen Bauernverband. Der Verbandspräsident dort, Walter Heidel, der hat den Organisatoren heute vorgeworfen, das Volksbegehren sei zu stark auf die Landwirtschaft verengt. Wie schätzt du das ein?
Na, gerade gab es eine Studie wieder der Universität von Sydney in Australien, die auch zu dem Schluss kam, wie viele andere Studien vorher, dass die Landwirtschaft, vor allen Dingen die Struktur der Landwirtschaft, sprich relativ große Flächen einheitlicher Produkte, der Hauptgrund ist für den Artenschwund im Insektenbereich. Das ist relativ unstrittig. Insofern ist es nur folgerichtig, dort auch anzusetzen. Das bedeutet nicht, dass die Bauern irgendeine Schuld tragen. Das kommt bei denen häufig so an, sondern das bedeutet, dass die derzeitigen Rahmenbedingungen politisch und wirtschaftlich einfach so sind, dass die Bauern gedrängt werden, so zu wirtschaften. Und das Volksbegehren zielt letztlich darauf ab, diese Rahmenbedingungen zu ändern. Das scheint mir auch klug dran zu sein.
Das heißt, es könnte aber de facto, wenn es denn so kommt, wenn es eine Mehrheit hat, wenn dafür abgestimmt wird in dem Volksentscheid, auch so sein, dass die Bauern dann wirklich zu Bio gezwungen werden?
Also ich glaube, dass nicht sicher ist, dass es einen Volksentscheid gibt. Es gibt ja jetzt erstmal diesen sogenannten runden Tisch, den der Ministerpräsident Söder einberufen hat. Dort muss dann wirklich was passieren. Die Umweltverbände haben jetzt eine gute Position. Sie können damit drohen, dass sie einen Volksentscheid herbeiführen. Also muss sich die Landwirtschaft, muss sich die Landesregierung ordentlich bewegen. Das ist mal die erste Voraussetzung. Aber man kann sicher auch Kompromisse finden. Wie gesagt, ich glaube, das Seelenheil hängt nicht in erster Linie an Bio, sondern daran, dass man genug Flächen findet, dass die Landwirte mitziehen und entschädigt werden dafür, dass sie der Natur einfach mehr Raum geben. Das ist der zentrale Punkt, wenn es um Artenvielfalt geht.
Weniger Pestizide und mehr Pflanzenvielfalt. Darum geht es auch ganz explizit im Volksbegehren. Rettet die Bienen in Bayern gestartet hat das die Ökologisch-Demokratische Partei. Das ist übrigens die Partei, die vor Jahren das Nichtraucher-Volksbegehren auch durchgebracht hat. So viel also zu möglichen Erfolgsaussichten. Eingeordnet hat uns das alles Werner Eckert aus der SWR-Umweltredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bewertungen im Netz. Die sind klar ziemlich praktisch. Sie helfen uns zu entscheiden, welches Hotel wir denn buchen sollen, welches Restaurant oder welchen Föhn wir denn vielleicht kaufen. Aber nicht all die Bewertungen sind echt klar. Manche sind auch gefaked. Vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart, da wurde heute ein Fall verhandelt, in dem ein Zahnarzt einen anderen Zahnarzt verklagt hat. Auch hier der Vorwurf, gefälschte Bewertung. Johannes Döppelt aus unserem Team hat zu diesem Thema heute für uns recherchiert und sich auch mit gefälschten Bewertungen auseinandergesetzt. Zuerst aber mal der Fall aus Stuttgart. Wer soll denn da genau Bewertungen gefälscht haben?
Na, der eine Zahnarzt wirft dem anderen vor, dass der falsche negative Bewertungen über seine Praxis geschrieben hat, vermutlich um damit seinen unmittelbaren Konkurrenten zu schädigen. Da geht es um Bewertungen bei Google und bei zwei Ärztebewertungsportalen und deshalb hatte eben der eine Zahnarzt den anderen verklagt.
Und wie kommt der klagende Zahnarzt darauf, dass der beklagte Zahnarzt dahinter steckt?
Der Kläger hat ein Sprachgutachten anfertigen lassen und darin wurden eben diese negativen Bewertungen analysiert, aber nicht nur die, sondern zusätzlich auch noch positive Bewertungen für die andere Praxis, also für die des beklagten Zahnarztes. Bisschen kompliziert, aber der Vorwurf ist eigentlich ganz einfach, nämlich dieser beklagte Zahnarzt soll eben für sich selber, für seine eigene Praxis gute Rezensionen geschrieben haben, ne, und für die Praxis seines Konkurrenten gleichzeitig schlechte Rezensionen, um den zu schädigen. Und das Sprachgutachten, das kommt zum Schluss, beides, also die negativen Bewertungen auf der einen und die positiven Bewertungen auf der anderen Seite, die kommen beide vom selben Autor. Und deshalb hatte der Kläger jetzt auf Unterlassung geklagt und das Gericht hat heute auch entschieden, ja, der Beklagte muss das in Zukunft unterlassen. Also das Gericht sieht das tatsächlich als bewiesen an, dass die Rezensionen gefälscht wurden.
Wie arbeiten denn solche Sprachgutachter? Wie können die denn herausfinden, ob diese Rezensionen tatsächlich vom selben Autor stammen?
Also in diesem Fall sind sie über so wiederkehrende Rechtschreibfehler draufgekommen und über bestimmte Begriffe, die in den Rezensionen immer wieder vorkamen. Ich habe über das Thema heute aber auch mal mit Leo Martin gesprochen. Der leitet das private Institut für forensische Textanalyse. Die machen solche Sprachgutachten und beraten auch Unternehmen, die zum Beispiel von anonymen Tätern bedroht oder irgendwie erpresst werden. Und auch da geht es dann oft darum, mit Hilfe von Texten den Täter eben zu ermitteln. Leo Martin und seine Kollegen, die analysieren dann die Texte auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, also natürlich sowas wie Wortwahl, Grammatik, Haupt-, Nebensätze, Zeichensetzung und einiges mehr.
Es gibt auch Täter, die extrem egozentriert schreiben, da hast du immer nur ich, mein, mir. Ja, der würde ja am liebsten eine anonyme Botschaft auch noch unterschreiben, weil sein Ego so groß ist. Und im Gegenzug gibt es welche, die eben genau das nicht tun.
Ja, und so werden dann eben am Ende Täterprofile erstellt oder wenn auch noch andere Texte zum Vergleich vorliegen, dann können die Sprachexperten eben auch am Ende im Idealfall sagen, okay, das ist vermutlich derselbe Autor oder es sind doch vielleicht verschiedene Urheber, die wohl nichts miteinander zu tun haben.
Hast du da nochmal einen Beispielfall für uns?
Ja, also Leo Martin und seine Kollegen haben zum Beispiel mal eine große Rechtsanwaltskanzlei beraten. Die wurde von einem Hacker angegriffen. Der hatte da die Webseite und die E-Mail-Kommunikation in der Kanzlei lahmgelegt und gleichzeitig sind negative Rezensionen über die Kanzlei im Netz aufgetaucht. Und in diesen Rezensionen waren auch so juristische Fachbegriffe mit drin. Und deswegen hatten die Sprachanalysten den Verdacht, dahinter könnte doch die Konkurrenz stecken, also vielleicht eine andere Anwaltskanzlei.
Wir haben uns dann vier andere Rechtsanwaltskanzleien angeschaut, haben deren Social-Media-Einträge und auch Blogbeiträge, alte Korrespondenz analysiert und dann war sehr schnell klar, dass einer von diesen Vieren tatsächlich der Täter war und dann stellt sich raus, er hat in seiner Vergangenheit ursprünglich erst ein IT-Studium absolviert. Also es gab ein rundes Bild.
Also durch diesen Sprachabgleich zwischen den verschiedenen Texten konnten Sie da den Täter am Ende finden.
Jetzt haben wir natürlich als User leider nicht immer solche Sprachexperten in der Hand, um so Online-Rezensionen haarklein zu analysieren. Was würdest du sagen, wie können wir erkennen, ob so eine Rezension echt oder gefälscht ist?
Also klar ist ja, ne, wenn die Bewertung zum Beispiel total überschwänglich positiv ist, vielleicht sogar Werbesprache oder so benutzt, dann ist das natürlich verdächtig. Aber es gibt auch noch viele andere Anhaltspunkte, die man zum Beispiel auf so Tech-Portalen im Netz findet. Also zum Beispiel, das Produkt ist erst ganz kurz auf dem Markt, aber es gibt vielleicht auch schon ganz viele positive Rezensionen. Bei einem neuen iPhone oder so wäre das jetzt normal, aber bei so einem Nischenprodukt schon verdächtig. Oder Rezensionen, die sind nicht nur sehr positiv, sondern auch sehr, sehr lang. Auch das ist verdächtig, weil die meisten User schreiben eher kurze Rezensionen. Oder hast du bestimmt auch schon mal gelesen, die Familie wird erwähnt, ne? So nach dem Motto, auch meine Frau findet es total toll, meine Kinder, Oma, Opa, die finden es alle total super, das Produkt. Könnte auch so ein bisschen Authentizität vortäuschen wollen dann. Oder bei negativen Rezensionen, die gleichzeitig noch so Konkurrenzprodukte dann mal loben, ne? Oder so vielleicht sogar verlinken nach dem Motto, das ist viel besser, auch verdächtig. Außerdem kannst du dir den Rezensenten selber mal genauer anschauen. Also mal gucken, welche Produkte der noch so bewertet hat. Wenn der jetzt, sagen wir mal, ganz viele Fernseher oder ganz viele Staubsauger in relativ kurzer Zeit bewertet hat und vielleicht auch noch alle mit 5 Sternen oder so, ebenfalls verdächtig. Also das sind so Indizien, mit denen man sich schon ein ganz gutes Gesamtbild machen kann.
Also vorsichtig, wenn es zu positiv ist oder zu negativ und auch auf die anderen Indikatoren ein bisschen achten, dann kommt man, glaube ich, ganz gut raus bei den ganzen Bewertungen im Netz. Ein Zahnarzt aus der Nähe von Stuttgart verklagt einen anderen Zahnarzt. Der Vorwurf an den Angeklagten, er soll Rezensionen auf Ärzte-Bewertungsportalen gefälscht haben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Weil Russland die Rakete 9M729 besitzt und die eine für die USA zu große Reichweite hat, wollen die USA raus. Raus aus dem INF-Vertrag, dem Vertrag über die Abrüstung nuklear bestückbarer Mittelstreckeraketen. Russland hat daraufhin auch gesagt, naja, wir gehen auch aus dem Vertrag raus, aber wettrüsten? Nein, das wollen die beiden angeblich nicht. Und Europa? Europa fragt sich, wie es jetzt weitergehen soll. Heute haben sich die NATO-Verteidigungsminister in Brüssel getroffen, um zu besprechen, naja, wie es weitergeht. Bettina Klein ist unsere Korrespondentin dort. Bettina, wie soll es denn weitergehen, wenn die USA und Russland den INF-Vertrag wirklich in ein paar Monaten platzen lassen?
Ja, also zunächst mal setzt man noch darauf, auf die Hoffnung, die ja bekanntlich zuletzt stirbt, dass der Vertrag doch noch eingehalten werden wird. Das sind ja noch 5,5 Monate Zeit, bis der Vertrag wirklich tot wäre, Anfang August. Und von hier kommt nochmal der große Appell, Russland möge bitte diese Zeit nutzen, um sich wieder vertragstreu zu verhalten. Was würde das bedeuten? Es würden eben diese umstrittenen Waffen, die Abschussrampen dazu und auch das Equipment drumherum müsste zerstört werden, laut Vertrag. Und so sieht es eben auch die NATO. Wenn das nicht passiert, wofür im Augenblick eine Menge spricht, weil das Russland noch einlenkt, das gilt ja eigentlich im Augenblick eher als theoretische Möglichkeit, dann wird die NATO versuchen, eben ein Gleichgewicht wiederherzustellen, das aus ihrer Sicht eben zerstört ist, dadurch, dass Russland plötzlich ein Waffensystem hat, das auch atomare Sprengköpfe transportieren kann, das mobil ist, auf dem Land durch den Wald hin und her geschickt werden kann, das schwer zu entdecken ist, schwer auffindbar ist und mit einer sehr geringen Vorwarnzeit praktisch alle europäischen Hauptstädte erreichen könnte. Die NATO-Staaten haben aber diese Waffen nicht, weil sie sich bisher an den Vertrag gehalten haben. Also die Diskussion wird dann anfangen, was machen wir hier, um im Grundsatz wieder eine Parität herzustellen, die es auch schon im Kalten Krieg gab, nach dem Motto, es muss sichergestellt sein, dass keiner ein Interesse daran haben kann, zuerst einen atomaren Sprengkopf abzuschießen. Denn die Schwelle ist aus Sicht der NATO wirklich gesunken mit dieser Entwicklung dieses mobilen Systems in Russland. Und man muss auch nochmal dazu sagen, es ist hier nicht Moskau gegen Washington und umgekehrt. Es sind hier 29 NATO-Staaten, die vereint stehen, 29-1. Denn alle sind zur Erkenntnis gekommen, Russland verletzt den Vertrag und nicht die USA. Es gab da keinerlei Widerspruch.
Jetzt hast du die Erreichbarkeit mit Raketen europäischer Städte schon ins Spiel gebracht. Die Zukunft ohne diesen Vertrag, was würde das in Sachen europäische Sicherheit bedeuten?
Ja, die würde eben einem großen Risiko ausgesetzt sein. Also das hat Stoltenberg gerade in der Pressekonferenz auch gesagt, nach der Runde, in der sich die Verteidigungsminister darüber unterhalten haben. Das ist Konsens. Dieses Waffensystem ist ein großes Risiko. Und deswegen wird man, wenn es den Vertrag nicht mehr gibt und Russland bei diesem Waffensystem bleibt, wird es in irgendeiner Form eine Reaktion geben. Die NATO sagt bisher, wir beabsichtigen nicht, Nuklearwaffen, Landgestützte in Europa zu stationieren. Auf der anderen Seite sagt die Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen heute hier auch oder gibt zu erkennen, man kann im Augenblick keine Option vom Tisch nehmen. Es muss über alles gesprochen werden. Über konventionelle Waffen, aber möglicherweise eben auch in der Zukunft über Nuklearwaffen. Und man muss vielleicht auch nochmal sagen, wenn immer so der Gegensatz aufgemacht wird zwischen Europa und NATO, das stimmt auch nicht. Denn von den 29 NATO-Staaten sind 26 europäische und 23 sind Mitglieder der Europäischen Union. Also die NATO ist für die Verteidigung Europas da. Das ist in den Verträgen so festgehalten. Und das geht so ein bisschen unter, finde ich, wenn man immer diesen Gegensatz zwischen Europa und den USA und Moskau auf der anderen Seite immer aufbaut. Mhm. Europa ist die Mehrheit der NATO-Staaten.
Aber die Tatsache, dass es nicht ausgeschlossen wird, dass man weiterhin über solche starke Waffen spricht, die beruhigt ja jetzt erstmal nicht, ne?
Nein, auf gar keinen Fall. Also von daher sind hier die Alarmglocken natürlich angegangen, schon seit Jahren. Manche sagen ein wenig zu spät. Man habe das Thema so ein bisschen verschlafen, sagen die Kritiker, weil ja auch schon die Obama-Regierung seit 2014 die Alliierten hier darüber gebrieft hat. Das fand man irgendwie nicht wichtig genug. Aber Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, sagt natürlich auch, insgesamt in unserer Strategie haben wir das schon ernst genommen. Es gilt auch, die NATO kann nur einstimmig entscheiden. Also wofür es keinen Konsens gibt, dafür gibt es auch nichts. Rüstungsexperten bei der NATO sagen, good news, bad news. Bad news ist natürlich, ohne INF-Vertrag sieht die Sache schlecht aus und mit diesem neuen russischen Waffensystem. Andererseits, good news, das Thema Rüstungskontrolle und Abrüstungsverträge ist so stark in den Fokus gerückt, wie man das vor ein, zwei Jahren noch gar nicht für möglich gehalten hätte. Das heißt, die NATO ist weiter sehr daran interessiert, das auch weltweit und global voranzubringen. Aber wenn wir hören, dass eben Staaten wie China zum Beispiel schon komplett abwinken und sagen, nee, unsere Atomwaffen möchten wir aber gerne behalten, das wird ein ganz dickes Brett, was man da bohren muss, um wirklich auch andere Atomstaaten damit ins Boot zu bekommen.
Heute und morgen treffen sich die NATO-Verteidigungsminister in Brüssel, um über die Zukunft zu sprechen, mit oder ohne INF-Vertrag. Das Thema wird auf der Sicherheitskonferenz in München dann ab Freitag sicherlich auch noch eine große Rolle spielen. Informationen und Einzelheiten dazu waren das von Bettina Klein aus Brüssel.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Klima und die Natur, das sind zwei Dinge, die wir auf jeden Fall schützen sollten. Aber kann man beides parallel schützen? Das ist die große Frage. Das Klima, klar, indem man auf Erneuerbare setzt, Windräder, Solaranlagen baut. Und die Natur, indem man sie nicht mit Windrädern, Solaranlagen und Stromtrassen vollpflastert. Das Bundesamt für Naturschutz sagt heute, ja, das geht alles parallel. Kann man beides ausbauen und beachten. Darauf kommen sie, weil sie 40 Studien dazu ausgewertet haben. Philipp Banse hat für Deutschlandfunk Nova heute die Präsentation des Bundesamts angehört. Grüß dich, Philipp.
Ja, moin moin.
Wo genau treffen denn der Ausbau erneuerbarer Energien und der Naturschutz aufeinander?
Naja, du hast es ja vorhin auch gesagt, heute erzeugen wir so 35% des Stroms durch Erneuerbare, aber in 30 Jahren sollen es halt 80% sein. Das heißt also, wir brauchen jede Menge neuer Windmühlen und Solarkraftwerke. Und das sehen natürlich auch Naturschützer im Prinzip so, die sehen das ein, Klimawandelbremsen ist gut auch für Pflanzen, Tiere und Landschaften. Aber sie sehen natürlich auch, dass Wind- und Sonnenkraftwerke Nachteile haben. Die verbrauchen eben Äcker und Wiesen, weil sie irgendwo stehen müssen. Immer öfter werden die auch zum Beispiel in geschützten Wäldern gebaut. Ja, ja, wo normalerweise Tiere und Pflanzen gedeihen. Diese ganzen Stromtrassen, die den Strom aus dem windreichen Norden in den Süden bringen, da wo er halt verbraucht wird, diese Stromtrassen, die müssen auch irgendwo gebaut werden. Dafür werden auch viele Wiesen gebraucht und auch Bäume gefällt. Außerdem leiden Vögel, ja, die unter Umständen von diesen Rotoren zersägt werden. Schweinswale im Meer werden vertrieben. Also da gibt es eine Menge unangenehmer Nebenwirkungen.
Schauen wir mal auf den Stand heute. Wie hat sich denn schon der Ausbau Erneuerbarer auf die Natur ausgewirkt?
Naja, du hast es gesagt, 40 Studien hat das Bundesamt für Naturschutz ausgewertet und darin steht diese bemerkenswerte Zahl, dass heute schon 11% der gesamten Fläche Deutschlands, 11% durch Windanlagen und Sonnenkraftwerke beeinflusst sind, also irgendwie geprägt sind. Die sind irgendwie zu sehen oder zu hören und die Autoren nennen das Energielandschaften. 11% ist eine Menge, weil wir haben jetzt ein Drittel Ökostrom, ein gutes, und müssen zu 80. Also da ist halt ein Trend im Gange, den man stoppen muss.
Was genau schlagen denn die Experten vom Bundesamt für Naturschutz vor, um das unter einen Hut zu bekommen?
5 Sachen. Also erstens sagen sie, wir müssen Strom sparen. Wir müssen unbedingt Strom sparen, weil wenn weniger Stromverbrauch heißt, weniger Windmühlen, weniger Sonnenkraftwerke. Zweitens, diese Kraftwerke, die trotzdem natürlich noch gebaut werden müssen, müssen sparsam umgehen, vor allen Dingen mit der Fläche. Deswegen ist es zum Beispiel nicht so gut, Energie aus Biomasse, also Pflanzen- und Tierabfällen, zu gewinnen, weil da einfach zu viel Fläche verbraucht wird pro Energieeinheit. Viel besser ist es, Solaranlagen auf Dächern einzurichten, vor allem in Städten, wo also eh schon Wiesen und Äcker verbraucht sind. In Tübingen zum Beispiel, da ist es bei Neubauten Pflicht, Solaranlagen einzubauen. Die verbrauchen dann eben keine Wiesen und bauen trotzdem die Erneuerbaren aus. Drittens, das passt zu drittens, denn neue Windmühlen und Solarparks sollten möglichst da gebaut werden, wo der Strom auch verbraucht wird. Dann braucht man eben weniger dieser großen Stromtrassen. Viertens, die Flächen, auf denen Erneuerbare angebaut werden oder installiert werden, die sollten bundesweit zentral festgelegt werden, weil das dann einfach besser und genauer zu steuern ist, wo was entsteht. Und schließlich fünftens, das ist ganz wichtig, die Menschen müssen an der Planung und Umsetzung viel stärker beteiligt werden, weil das sonst nicht akzeptiert werden, wenn überall neue Windkraftanlagen und Sonnenkraftwerke entstehen. Und dann können auch so Ideen entstehen, wie man schaltet mal die Windmühle ab, wenn der Bauer erntet, weil dann Greifvögel angezogen werden, angelockt werden, die halt vom Rotor normalerweise vielleicht zerfetzt werden würden. So bleiben sie am Leben.
Weil die, wenn die Wiese abgemäht ist, eben Beute wittern und dann herkommen.
Genau.
Jetzt hast du dir das alles angehört. Heute, was ist deiner Meinung nach die größte Herausforderung?
Naja, es gibt so ein paar Sachen, die sind relativ einfach. Also sagen wir mal, Solaranlagen auf Dächern zu installieren, die Mieter da direkt am Strom partizipieren zu lassen. Okay, Biomasse spielt eh keine sehr große Rolle. Ich denke, es gibt zwei große Probleme. Das eine ist Strom sparen. Das ist für ganz viele Sachen gut, aber ganz, ganz schwer umzusetzen. Und das zweite ist die Bürgerbeteiligung. Selbst wenn diese Kraftwerke effektiver werden, wenn mehr auf dem Meer stehen, und brauchen wir für 80% Ökostrom mehr Windmühlen und Solarparks. Und das wird nicht funktionieren, wenn die Leute das nicht akzeptieren. Das wird den Ausbau verlangsamen, aber anders geht's nicht.
11% der Landschaften sind Stand jetzt schon in Deutschland von erneuerbaren Techniken beeinträchtigt. Da steht ein Windrad oder da gibt es eine Stromtrasse. Energielandschaften wird das genannt. Das Bundesamt für Naturschutz hat heute darüber nachgedacht, wie Energiewende und Naturschutz eigentlich zusammengeht. Und es sagt, beides kann man gleichzeitig ausbauen. Informationen dazu waren das von Philipp Banse aus Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kinderstars, da könnte man denken, ja, die sind doch bestimmt für ihre Arbeit damals im Pippi Langstrumpf ordentlich vergütet worden. Die haben Geld bekommen für eine Ausbildung, für ein Studium. Aber bei den schwedischen Kinderschauspielern aus Pippi Langstrumpf, Pippi Longstrump im Original, war es wohl eben nicht so. Die sollen damals kaum was bekommen haben für ihren Einsatz. Zwei Niederländerinnen haben deshalb jetzt eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Sie sammeln Geld für die Schauspieler. Johannes aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut für uns. Wie viel ist denn da schon zusammengekommen?
Rund 21.000 Euro jetzt schon und läuft auch noch 5 Tage lang.
Mal schauen an, wie genau begründen die beiden Frauen aus Holland ihr Crowdfunding-Engagement?
Die sagen, diese Serie war weltweit sehr, sehr erfolgreich. Es gab Millionen Einnahmen, aber die Kinderdarsteller hätten damals eben fast nichts davon abbekommen. Das sei damals in Schweden auch nicht üblich gewesen, dass Kinder bei solchen Filmen so ein richtiges Gehalt bekommen, wie das vielleicht heute der Fall wäre. Und diese Niederländerinnen wollen dann eben mit der Aktion jetzt den drei Schauspielern auch nochmal Danke sagen eben für die schöne Serie und die schöne Zeit, die die hatten in der Kindheit.
Und abgesehen davon, dass die Drehtage wahrscheinlich 24 Stunden
gingen, wer weiß,
haben die Hauptdarsteller schon reagiert, schon was gesagt?
Ja, also zwei haben was gesagt. Einmal die Annika-Darstellerin und der von Tommy. Die Annika-Darstellerin heißt Maria Perschon. Die hat sich gegenüber der niederländischen Webseite ad.nl zu Wort gemeldet. Die ist heute 59 Jahre alt, hatte eine eher kurze TV-Karriere, hat danach als Altenpflegerin gearbeitet, ist wegen einer Arthritis aber jetzt schon früh verrentet mit 59. Und sie sagt, sie bekomme zwar so ein bisschen Geld vom Staat, aber sie freue sich jetzt sehr über die Crowdfunding-Aktion und bedanke sich bei allen von Herzen, die da mitmachen. Außerdem hat sich, wie gesagt, der Tommy-Darsteller geäußert, der heißt Per Sundberg. Der ist heute 60 Jahre alt. Der sagt, er brauche zwar kein Geld, aber er sagt auch, das sei eine tolle Geste und es sei wirklich herzerwärmend, dass die Menschen in den Niederlanden das tun und den Film offenbar immer noch so sehr lieben nach der langen Zeit.
Zwei Niederländerinnen sammeln Online-Geld für die Kinderdarsteller aus dem Pippi Langstrumpf-Film von damals. Bislang sind schon 20.000 Euro zusammengekommen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute Abend wird Fußball gespielt in London. Borussia Dortmund spielt gegen Tottenham Hotspurs. Achtelfinal Hinspiel, also Teil 1 beim Weiterkommen in der Champions League. Und dieser Wettbewerb ist natürlich eine ganz andere Nummer als die Bundesliga.
Ist ein vollkommen anderer Wettbewerb. Wir freuen uns auf dieses Spiel, dort unsere Farben in Wembley zu vertreten. Aber wir fahren da nicht hin, nur um freundlich zu winken, sondern eben auch um eine gute Leistung zu liefern.
Das sagt der Sportvorstand von Borussia Dortmund, Michael Zorc. Es ist das erste von insgesamt 6 Spielen, bei denen deutsche Teams aus Teams auf der Premier League treffen. Bayern München spielt dann zum Beispiel noch gegen Liverpool und Schalke gegen Manchester City. Also deutsch-britische Duelle gibt es dort. Und einer beim BVB, bei Dortmund, nämlich der Mittelfeldspieler Axel Witzel, der sagt, die Liga in England, die Premier League, die ist völlig überbewertet. Darüber habe ich heute mit Max Jakob Ost vom Fußball-Podcast Rasenfunk gesprochen. Ich wollte wissen, warum denn die Premier League bitte schön überbewertet ist. Was meint Witzel da?
Naja, vermutlich meint er, dass die Aufmerksamkeit, die die Premier League genießt, nicht immer einhergeht mit dem spielerischen Niveau. Und da kann man halt sehr gut drüber streiten. Also Fakt ist auf jeden Fall, die Premier League ist die Liga im Weltfußball, die meiste Aufmerksamkeit genießt, und zwar mit weitem Abstand.
Was macht die Premier League da so besonders gut?
Naja, sie haben einen Vorteil durch die Kolonien und eine sehr frühe TV-Vermarktung international von der Premier League. Das heißt, sie haben einfach schon viel, viel länger auch ausländische Fans für sich begeistern können. Und man muss sagen, der Wettbewerb in der Premier League ist natürlich nochmal ganz viel spannender als in vielen anderen Ligen. Wir haben viel, viel mehr Top-Teams, die Meister werden können, rein theoretisch.
Das bedeutet aber auch, dann ist die Qualität innerhalb vielleicht homogen, aber im europäischen Vergleich nicht so hoch?
Ach, das ist eigentlich schwierig zu sagen. Also es kommt immer darauf an, wie bemisst man jetzt Qualität. Also wenn wir nur auf Tore gucken, dann werden aktuell die meisten Tore tatsächlich in der Bundesliga geschossen. Wenn man guckt, wer schießt am meisten aufs Tor, also wer spielt am offensivsten, dann ist ganz große Überraschung, 7 der Top 10 Mannschaften, die am meisten aufs Tor schießen, kommen aus der Serie A. Also völlig entgegen aller Klischees. Und wenn man sagen will, wer ist am passigsten, also wer spielt eher so einen schönen Ballbesitzfußball, dann ist man im spanischen Fußball, in der spanischen Liga am besten aufgehoben. Also es kommt wirklich darauf an, wie man eigentlich Qualität bemisst.
Also gut, da ist es natürlich eine schwierige Sache, aber eigentlich auch irgendwie ganz schön, dass es in Europa so unterschiedlich ist. Früher hat man ja immer gesagt, englische Vereine, die spielen so einen ganz anderen Fußball, Kick and Rush, da spielen sie den Ball nach vorne und ziehen dann die Spieler nach. Kann man heutzutage überhaupt noch so unterschiedliche Spielphilosophien in den Ligen ausmachen?
Ja, ist schwierig. Also bei den Top-Teams ehrlich gesagt nicht. Da ist es immer mehr aufgeweicht. Sieht man ja auch gerade an der Premier League, was da durch Trainer wie Pep Guardiola oder wie eben durch Jürgen Klopp bei Manchester City und beim FC Liverpool, da hat sich etwas verändert. Wo man es tatsächlich noch eher erkennen kann, ist bei den unterklassigen Teams, wo es auch eher darum geht, irgendwie die Liga zu halten. Da sieht man eher noch so klassische Muster. Und da nehmen sich aber ehrlich gesagt die einzelnen Ligen auch nicht so wirklich viel. Also die Spiele mit den Top-Clubs, die kann man sich überall angucken. Und die von den unterklassigen Clubs, die sind dann häufig ein bisschen zäher vom Genuss her.
Jetzt hast du uns schon gesagt, die meisten Tore fallen aktuell in der Bundesliga und die Serie A in Italien hat auch viel zu bieten. Wenn man jetzt vom Spiel an sich ausgeht und sagt, man möchte einen besonders attraktiven Fußball sehen, mit einer hohen Handlungsdichte, wo immer was passiert, zu welcher Liga rätst du dann?
Ich würde tatsächlich aktuell die spanische Liga und die Premier League da ganz vorne sehen, weil die einfach einen sehr ballbesitzbetonenden Fußball spielen. Bei der Premier League kommt nochmal so eine Wucht mit dazu, auch getragen durch die Stimmung in den Stadien. Das ist nochmal ein bisschen anders als in den meisten anderen Ligern, weil die Zuschauer sehr nah am Spielfeldrand sitzen und das auch sehr gut produziert wird als TV-Produkt. Ich würde tatsächlich sagen, das sind gerade da die interessantesten Ligen. Und wenn es einem um schnellen Umschaltfußball geht, dann kann man auch mal auf die Bundesliga gucken.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.